Ja, was für ein gewaltiger Text, gell? Und da passt einfach ein Schlagzeug, eine Bassgitarre wunderbar zu, ja. Mit Gott ins Ziel, gut abschließen, dranbleiben. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir jetzt so mehrere Tage hintereinander hatten, wollen wir das? Wollen wir wirklich gut abschließen? Als Jünger Jesu, als Väter, als Mütter, als Ehemänner, als Ehefrauen, gut abschließen in deinem Dienst, in der Nachfolge mit Jesus. Ich habe euch erzählt von meiner Krise mit 45 vor 2 Jahren, wo ich gesagt habe, wo ich dann auch dieses Buch gelesen habe, gesagt, ich will nicht einer von den vielen sein, die auf der Strecke bleiben. Von denen, die gut angefangen und irgendwo stranden. Ich will dranbleiben. Ich will nicht nur gut abschließen, sondern ich will zum Ende auch noch eins drauflegen. Ja? Die Doris hat es eigentlich so gut gerade alles zusammengefasst. Gell? So viele Wahrheiten, die wir in der Bibel gesehen haben. Wir haben wirklich einiges gehört von starken Vorbildern, von Kindern, von Teenagern, die früh begonnen haben, wie der Daniel, in seinem Herzen sich feste vorzunehmen, sich nicht zu verunreinigen und wie er dann bis zum Ende treu festgehalten hat, als alter Mann noch in die Löwengrube geworfen ist und so gebetet haben wir gelesen, wie er es immer getan hat. Ja? Wir haben von Paulus gehört, der Jesus Christus begegnet ist. Und dem alles egal war, Hauptsache, er kommt dort bei diesem Ziel an. Wir haben von Jesus, dem Anfänger und Vollender, gehört. Wir haben von Uzzia, Manasse, von David gehört. Aber vielleicht geht es dir so, dass du dich bisher mit keiner dieser Personen wirklich so identifizieren konntest, ja? Dass du nie so steil gestartet bist, ja? Wie wir es von dem Uzzia gehört haben. Nie so weit weg warst wie Manasse und nie so tief gefallen bist wie König David. Ja? Vielleicht würdest du dich eher so in die Kategorie einordnen lassen, immer brav, passt alles, immer so dabei, so ein bisschen unterm Radar. Oder vielleicht ist eher so, und ich glaube, das betrifft wirklich viele, die sagen, okay, bei mir gibt's nicht so die krassen Höhen und Tiefen, bei mir plätschert das Leben eigentlich eher so dahin, ja. Es gibt eher mal so ein Auf und ein Ab und ein Auf und ein Ab, ja. Wenn das so ist, dann habe ich heute noch eine Person dabei, die wir uns noch ein bisschen genauer anschauen wollen. Und zwar ist das der Petrus, ja. Petrus wurde auch irgendwann mal vom Herrn berufen, nachzufolgen. Und dann ging es nicht steil bergauf, es ging schon auch ziemlich bergauf, aber dann gab es einen Sturz, dann ging es wieder auf, hoch, runter, und dann zack mal ein bisschen runter, und dann plätschert es, aber Tendenz eher steil. Ja? Das ist das Leben von Petrus. Und vielleicht kannst du dich ein bisschen mit diesem Petrus identifizieren, kommt dir vielleicht ein bisschen näher. Die gute Nachricht, die wir heute haben, jeder, der diesen Vers schon mal gehört hat aus Sprüche 24, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Wenn wir sagen, wir wollen dranbleiben bis zum Ende, dann werden wir feststellen, wir fallen immer wieder, aber der Gerechte steht wieder auf, ja. Und diesen Mut wollen wir einfach fassen in diesen Tagen. Auch wenn wir fallen, auch wenn wir so eine Entwicklung vielleicht bei uns sehen, dass wir den Herrn in den letzten Jahren nicht mehr vielleicht so gesucht haben, ja. Der Gerechte steht auf, ja. Petrus ist genau so einer, von dem wir im Hebräer, könnt ihr euch erinnern, am ersten Abend haben wir Hebräer 13, Vers 7 gelesen, da steht: Gedenkt eurer Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Glaubens an und ahmt ihren Glauben nach. Der Hebräerbriefschreiber, als er das niederschreibt, gedenkt an die Führer und schaut auf das Ende von ihnen, dann hat er sicherlich auch den Petrus vor Augen gehabt. Weil das war einer, der dort gepredigt hat, der bekannt war und der am Ende für Jesus Christus in den Tod ging. Schaut auf ihr Ende. Und dieser Aufforderung, seid ihr dieser Aufforderung schon mal so konkret nachgekommen wie heute? Wir werden sehen, ja? Also wir schauen heute den Petrus an und wie er mit Gott ins Ziel kam. Also, nochmal zurück auf Anfang. Wie ging alles los bei Petrus? Petrus begegnet Jesus und die erste Begegnung mit Jesus, die entzündete ihn, ja? Das schauen wir kurz rein. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Ich habe jetzt hier nicht die Luther, aber die Schlachter-Übersetzung dabei. Ich lese euch ein paar Verse davor von der ersten Begegnung, wie alles bei Petrus anfing. Ja? Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Wir kennen die Geschichte, der Petrus war Fischer. Er war unterwegs auf dem See Genezareth, hatte nichts gefangen in der Nacht. Und dann kommt Jesus und sagt, ja, der ja keine Ahnung vom Fischen hat scheinbar, werf das Netz nochmal aus, ja. Und die Antwort von Petrus in Lukas 5, Vers 5 sagt er, und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Petrus sieht Jesus Christus und hört seine Worte und beschließt, dieser Person diesen Worten Vertrauen zu schenken. Und damit geht's los, dass wir Gott unser Vertrauen schenken. Und bald merkt Petrus, mit wem er es zu tun hat. Als dann nämlich so viele Fische kommen, dass das Boot scheinbar untergeht, ja, dann sagt Petrus, als Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken überkam ihm. Er merkte, Gott selbst ist in meinem Boot und ich bin ein elender Sünder. Das hat er von Anfang an verstanden, ja. Und die Folge ist dann, Jesus geht nicht aus dem Boot, er bleibt bei ihm, Jesus erträgt das, aber Petrus wird sich bewusst. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Also wir sehen, er schenkt Jesus Vertrauen, er erkennt sich als Sünder, er erkennt, wer Jesus ist, er verlässt alles und folgt Jesus nach. So ging's bei Petrus los, ja. Eigentlich doch ein steiler Start, ja. Er verließ alles. Er machte klare Sache mit Jesus. Und wenn wir dann die nächsten Erlebnisse anschauen, die Petrus mit Jesus hat, waren es allesamt starke Erlebnisse. Ja? Ein Mensch, der sich Jesus anvertraut, der sich auf Jesus einlässt, wird Jesus auch erleben und wird erfahren, ja, Jesus trägt mich. Er trägt mich durch. Und das war das, was Petrus erfuhr. Schauen wir stellvertretend für viele anderen Geschichten. Matthäus 14, die bekannte Begebenheit, wo Jesus auf dem Wasser geht, also ganz real geht er auf dem Wasser, ja. Und Petrus sieht Jesus und wir kennen die Geschichte, er will das auch erleben. Er vertraut den Worten Jesu und in Matthäus 14, Vers 28 spricht Petrus zu Jesus, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, ich bin der Empfänger des Befehls, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm, ein Wort, auf das Petrus sein Vertrauen setzt. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser. Also er erlebt, wie die Worte Gottes vertrauen, wie Jesus Christus zuverlässig ist, wie das, was Jesus sagt, geschieht. Und dann wissen wir, er schaut er auf den Wind, den starken Wind, er fürchtete sich und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte zugleich die Hand aus und ergriff ihn und zog ihn raus. Also er erlebte, auch dann, wenn ich falle, ist Jesus da. Er geht nicht weg, er rudert nicht weiter, sondern er wartet, er gibt mir die Hand und er zieht mich raus. Das erlebt Petrus. Und wir sehen gleich, Sobald Petrus dem Herrn nicht mehr vertraut, zack, geht die Kurve sofort nach unten. Ja? Und das macht das Leben des Petrus so aus. Ja? Der impulsive Petrus, er hat, und das erleben wir immer wieder, er hat ein starkes Erlebnis mit Jesus. Das kennen wir vielleicht auch. Wir sind irgendwo ermutigt und denken, jetzt, dieser Zustand, den konserviere ich, jetzt bleibt so. Und kurz danach, nach einem starken Glaubenserlebnis, zack, geht's runter. Das sehen wir beim Petrus so oft. Also ein starkes Beispiel davon finden wir in Markus. Da fragt Jesus, was sagen die Leute so, wer ich bin? Und dann sagen die Jünger, ja, die einen sagen, du bist ein Prophet, der andere der und das und der Elia und weiß nicht und Johannes der Täufer. Und wer sagt ihr, dass ich bin? Und dann spricht Petrus es so frei heraus. Ja? Markus Kapitel 8, Vers 29. Und er sprach zu ihnen, ihr aber für wen haltet ihr mich? Da antwortet Petrus und sprach, du bist der Christus, der Messias, der Gesalbte, der Erwählte, der Angekündigte. Petrus kapiert es. Und im anderen Evangelium sehen wir, wie Jesus sagt, nicht du, das kommt nicht von dir selber heraus, sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Also eine starke Aussage, ein Mann, der wirklich ganz nah dran ist, der verstanden hat, wer Jesus ist. Und wenige Verse später spricht Jesus von sich selber, nämlich, dass der angekündigte Messias, den er erkannt hat, leiden muss, dass er sterben wird. Und das versteht der Petrus gar nicht. Ja? Und dann kommt er zu einer so gewaltigen Fehleinschätzung und sagt dann hier in Vers 32, und Jesus redete das Wort ganz offen, nämlich, dass er sterben wird. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um, Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, er schaut jetzt nicht hinter den Petrus, sondern schaut den Petrus an und sagt, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Eben war er noch der Offenbarer der Realität Gottes und jetzt ist er der Jesus im Weg steht. Dass Jesus sagt, du Widersacher, du bist gegen die Sache Gottes. So ist dieses Hoch und Runter bei Petrus zu sehen und ganz krass natürlich dann auch als Petrus Jesus verleugnet. Das müssen wir auch aufschlagen. Lukas, ich kann es euch erzählen, aber es steht viel schöner geschrieben. Lukas 22, Vers 31, da spricht der Herr, Simon, Simon, wie der Petrus auch heißt, siehe, der Satan hat euch begehrt. Ja? Jesus kannte seinen Petrus und er wusste um sein starkes Vertrauen. Aber er wusste auch, dass der Teufel ein Interesse daran hat, die Jünger auseinanderzutreiben. Ja? Auch wenn du gut mit dem Herrn unterwegs bist, der Herr weiß um die Gefahren. Er sagt, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, ja? Dass du dranbleibst. Jesus betet, dass du dranbleibst. Ihm ist dein Dranbleiben so wichtig, dass er für dich betet. Verstehen wir, wie wichtig dem Herrn das Dranbleiben ist? Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, der Petrus dachte schon längst, alles in Ordnung, ja? Wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zum Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst, überhaupt kennst, ja? Und da sehen wir, wie tief es wieder runtergeht beim Petrus. Mit dir sterben. Aber wir sehen, Jesus betet dafür, dass sein Glaube nicht aufhört. Und auch als Petrus gefallen ist, ich weiß nicht, ob euch die Stelle beim Bibellesen jemals aufgefallen ist, wir wissen ja, Jesus vergibt dem Petrus dann später im Johannesevangelium, gell, und sagt, hast du mich lieb, das kennen wir alle. Aber schon in den Versen davor, direkt nachdem Jesus auferstanden ist, sagt Jesus zu den Frauen, lässt dem Petrus eine Nachricht zurück, sie sollen ihm etwas ausrichten, und zwar sagt seinen Jüngern, und dann steht da ganz ausdrücklich in Markus 16, Vers 7, und dem Petrus, dass er, Jesus, euch nach Galiläa vorangeht. Ja? Jesus hat den Petrus weiterhin im Blick, auch nachdem er ihn schmählich verleugnet hat. Sagt dem Petrus, dort und dort bin ich zu finden. Ich bin dir auf den Fersen, Petrus. Bleib dran. Ja, Jesus hat persönliches Interesse an uns. Er geht ihm nach, richtet ihn wieder auf und stellt ihn wieder her. Man könnte jetzt noch auf die Stelle eingehen im Johannes 21, wo er sagt, hast du mich lieb, Petrus? Er sagt, ja, ich weiß. Ja, ich liebe dich, Herr. Und Jesus sagt, ja, weide meine Lämmer. Jesus sieht den Petrus an und gibt ihm einen Auftrag. Er sagt nicht, du hast versagt. Du bist so unbeständig. Jetzt ist Schluss. Ich gebe den Auftrag jemand anderem. Sondern Jesus bleibt an Petrus dran und gibt ihm einen Auftrag und hat Vertrauen in den Petrus, was den Petrus wiederum stärkt. Ja? Und dann schaut der Petrus rum, was wird aus diesem, aus Johannes? Und dann kommt dieser bekannte Satz, folge du mir nach. Ja, er schaut uns persönlich an. Er schaut nicht deine Nachbarn an. Er schaut dich an. Jesus Christus möchte dich in seiner Nachfolge haben und behalten. Er hat dich nach wie vor lieb. Er hat Aufgaben für dich. Er spricht dir Mut zu. Jesus Christus hat persönliches Interesse daran, dass du einmal gut abschließt. Das lernen wir daraus. Jesus möchte, dass du dranbleibst und gut abschließt. Wir sehen dann, wie der Petrus, nachdem Jesus ihm das zutraut, ja, die Herde zu leiten, dass Petrus wirklich dann, als der Heilige Geist auch noch auf ihn kommt und auf die anderen Jünger, dass er voller Kraft sich nach vorne stellt, vor die ganze jüdische Bevölkerung nach Pfingsten und Jesus Christus bekennt. Ja? Wie er Verantwortung in Jerusalem übernimmt. Dieser Zick-Zack-Petrus, dieser La-La-La könnte man sagen, ja? Dieser Petrus übernimmt jetzt, bekommt hier die führende Verantwortung in Jerusalem. Und Petrus ist es, der diesen mutigen Satz sagt, der auch auf eurem Jubiläumsheft ganz hinten steht. Das Beste zum Schluss, es steht auf der letzten Seite. Ja? Wo finden wir das? Apostelgeschichte 2. Und ich nehme das mal ganz ernst, ja, das ist euer Vision, das ist euer Apostelgeschichte 2, Vers 14, ja. Und diesen Spruch, den kann man gut hier vorlesen, ja. Aber sag den mal irgendwo anders, da draußen in dieser Welt, ja. Und Petrus stand hier vor denen, die ihn verfolgten, ja. Da sagt er, 4 Vers 12, da sagt Petrus, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Nämlich allein in dem Namen Jesus. Diese Wahrheit sagt er nicht nur im Augen-zu-Augen-Gespräch Jesus Christus, um dann ein Lob zu bekommen, sondern das sagt er vor den Feinden Jesu. Petrus stellt sich zu seinem Herrn. Ja? Jesus hat ihn so aufgebaut, dass er Verantwortung übernimmt und vor allen Feinden bekennt, alleine im Namen Jesu Christi ist das Heil. Petrus hat kapiert, dass er in seinem Leben voll von der Gnade Gottes abhängig ist. Ja? Wenn wir sehen, was er alles sich selber zugetraut hat und was er gemacht und getan hat und wie impulsiv er ist. Ne? Als Petrus seinen Petrusbrief schreibt, da lesen wir im 1. Petrus 1, Vers 13, da schreibt er seinen Lesern folgenden Satz, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ja. Petrus hat gemerkt, was passiert, wenn alle Stützen im Leben wegknicken. Ja. Wenn das ganze Selbstvertrauen weg ist, was dann noch trägt, ist alleine die Gnade Gottes. Was trägt uns, wenn in unserem Leben die Stützen einknicken, die Gesundheit, das Haus, die Freunde oder was uns zur Stabilität gibt im Leben. Ich war ja jetzt die Woche, ich weiß nicht, bei 7 oder 8 verschiedenen Häusern zu Gast eingeladen, gell? Und ich fand es so schön, auch mit euch ins Gespräch zu kommen, euch nicht nur von hier vorne zu sehen und nette Gesichter zu sehen, sondern auch zu hören, was ihr erlebt. Und ich habe auch von manchen Lasten gehört, die ihr auch zu tragen habt, ja, oder auch von manchen Stützen, auch die im Leben weggebrochen sind. Und ich will euch ermutigen, ja, setzt eure Hoffnung ganz und alleine auf die Gnade. Das ist das, was wir bei Petrus sehen, was wir hier lernen können. Setzt deine Hoffnung ganz auf die Gnade. So, ich habe gesagt, es geht bei Petrus so lala, aber tendenziell nach oben. Aber wir müssen sagen, Petrus bleibt Petrus. Er ist so ein Typ, auch vom Charakter her. Und auch gegen Ende oder später in seinem Leben lesen wir nochmal wirklich von einem gröberen Schnitzer. Und das will ich uns kurz noch zeigen. In Galater, im Galaterbrief, da schreibt der Paulus Folgendes, was er mit Petrus erlebt hat. Ja, der Petrus kam nach Antiochia, also im heutigen Syrien. Und da lesen wir das, ich lese euch den Abschnitt kurz vor. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, schreibt der Paulus, ja, diesem reifen Mann Gottes. Denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Also da zeigt er allen, Juden und Heiden können jetzt fröhlich zusammen essen, gell? Nicht so wie das damals war, Jesus hat uns da frei gemacht. Als sie, die Juden aber, kamen, zog er sich zurück, sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung, die Juden, fürchtete. Also da kommt bei diesem Petrus wieder Menschenfurcht hoch, ja, das alte Muster. Und auch die übrigen Juden heuchelten, eins der gröbsten Sünde, ja. Petrus ist schon lange mit dem Herrn unterwegs und dann sowas, ja, Heuchelei. Und dann lesen wir, dass er den geraden Weg des Evangeliums hier in dem Moment verlassen hat. Und als ich das sah, sprach ich zu Petrus, und vor allen, wenn du, der ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Also Alter schützt nicht davor, dass wir wanken. Erfahrung bewahrt ein ganzes Stück weit, gell, wenn wir Erfahrung mit dem Herrn haben. Aber wir sehen hier bei Petrus Erfahrung und Erkenntnis. Alter schützt nicht vor Fall. Und wir können immer wieder neu in der Gefahr stehen, menschengefällig zu werden oder auch in alte Verhaltensmuster zu fallen. Also bleibt's beim Petrus, auch wenn es bergauf geht, es bleibt bei ihm auch immer wieder ein Hoch und Runter. So. Bis zum Schluss will Petrus die Gläubigen unermüdlich befestigen. Also wenn du selber so eine Erfahrung mit dem Herrn gemacht hast, das sage ich unseren Kindern auch immer wieder, gell? Ich habe 4 Kinder und 3 davon sind in der Pubertät, gell? Und ich sage ihnen dann, ja, ich sage nicht, es wird wieder alles, aber ich mach ihnen halt Mut und ich habe auch solche Phasen im Leben gehabt und so weiter, gell? Und der Petrus, der auf sein Leben zurückblickt, der weiß, was für Kämpfe die Leute haben. Und deswegen, als er weiß, dass es nicht mehr lange dauern wird bis zu seiner Hinrichtung, da macht er sich nochmal dran und will die Leute, die ihn kennen, auffordern, jetzt zum Schluss nochmal alles zu geben und nicht zu vergessen. Und das lesen wir im 2. Petrus, 2. Petrus Kapitel 1. Also er redet da ganz eindringlich zu den Leuten. 2. Petrus 1. Also 2. Vers 16. Nein, Vers 5, 3. 2. Petrus 1, Vers 13, ja. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leib, in diesem Zelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Er weiß, bald sind bei mir die letzten Tage angebrochen. Ich bleibe bis zum Schluss dran. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass sie euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Ja? Dem Petrus ist es wichtig, dass die, die ihn kennen, davon lernen, eben auch dran zu bleiben, sich das in Erinnerung zu behalten. Und in Vers 16, da schaut er Petrus auf sein Leben zurück, und das finde ich so stark, da sagt er, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt. Die Bibel ist kein Legendenbuch. Sie ist Realität, genauso wie es geschrieben steht. Auch all die Wunder. Petrus macht keinen Rückzieher und sagt, jetzt müssen wir da irgendwie einen nachösterlichen Jesus noch fixieren oder sonst irgendwas. Nein, all das sind keine Märchen. Ja? Wir sind keinen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner Herrlichkeit gewesen, ihr Lieben. Das ist Fakt, ja. Darauf kann man bauen. Und dann setzt er noch eins drauf. Und das finde ich so stark beim Petrus. Der Petrus sagt nicht nur, ich gehe jetzt einfach so, ich ziehe das jetzt bis zum Schluss noch durch, ich bleib dran, sondern er will noch eins draufsetzen. Und dann sagt er hier in Vers 19, und so halten wir nun fest. Oder man könnte auch besser übersetzen, wir halten jetzt umso fester an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten. Ja, dieses Wort, was die volle Wahrheit ist, das prophetische Wort, das sich erfüllt, das zu beobachten und zu sagen, ja, ich mache das, ich beobachte das nicht nur weiter, sondern ich will es jetzt noch mehr beobachten. Obwohl Petrus kurz vor Schluss ist, sagt er, jetzt erst recht, ja. Er setzt quasi noch eins drauf und Gott gibt seinem Knecht, das ist brutal so, aber es ist, Gott gibt seinem Knecht am Ende noch die Möglichkeit, sein Leben zu krönen. Wie denn das? Indem er Petrus zeigt, dass er als Märtyrer stirbt. Johannes 21, da kündigt ihm Jesus das Ganze schon an. Johannes Evangelium, Kapitel 21. Echt krass, wenn man sich das so vorstellt, dass Petrus schon Jahrzehnte vor seinem Sterben wusste, dass es so enden wird. Johannes 21, Vers 18 sagt Jesus zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du Jünger vom Alter her, warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Ein anderer wird dich gürten, gefangen nehmen und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, hör zu, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er, folge mir nach. Hier heißt es, dass der Tod eine Verherrlichung Gottes ist. Wenn wir sagen, wir wollen dranbleiben und gut abschließen und am Ende noch eins draufsetzen, dann sagt Jesus, dass für mich sterben, dein Leben ganz in die Waagschale zu werfen, bedeutet, mich zu verherrlichen. Das heißt, Petrus bekommt die einmalige Chance, am Ende zu zeigen, dass er bereit ist, mit Jesus bis in den Tod zu gehen. Das ist echt krass, wie wichtig Gott unser Abschluss ist. Er weiß heute schon, wie wir einmal abschließen werden. Das heißt, die Verherrlichung Gottes und auch unser Lohn im Himmel sind ein Motor, um an Jesus dran zu bleiben. Also wenn ich überlege, warum um alles in der Welt sollte ich dranbleiben? Sollte ich gut abschließen? Dann ist die Antwort, weil du mit einem guten Abschluss Jesus verherrlichst. Und weil er dich dafür belohnen wird. Ja, aber wegen dem Lohn mache ich das nicht, oder? Wie ist denn das? Ich habe noch eine letzte Stelle für uns. Und die hat wirklich mit dem Ende zu tun, mit der Belohnung. 2. Timotheus 4, und das sagt zwar der Paulus, das hätte aber genauso gut auch der Petrus sagen können. Mein letzter Bibelvers für heute, 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8. Auch der Paulus wusste um seinen nahen Tod, ja. Wir wissen, der Petrus wurde der Überlieferung nach ja mit dem Kopf nach unten erhängt, gell, weil er wollte nicht sterben wie sein Herr am Kreuz, sondern mit dem Kopf nach unten, ja. Also qualvoller Tod. Und wir wissen vom Paulus der Überlieferung nach, dass er den Kopf abgeschlagen, also dass er so zu Tode kam. Und Paulus sagt, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Er schaut auf seine letzten Schritte und er schaut da zurück und sagt, ich habe den guten Kampf. Es ist ein Kampf, aber es ist ein guter Kampf. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Den Glauben bewahrt. Was für eine starke Aussage am Ende eines Lebens. Ich habe gekämpft. Es war ein guter Kampf, auch wenn ich manche Blessuren davon getragen habe. Es war ein guter Kampf und ich höre nicht auf zu kämpfen, weil es ein guter Kampf ist. Und ich werde mit Gottes Gnade den Lauf vollenden, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Jawohl, es geht auch um Lohn. Das ist keine Erfindung. Es geht um einen realen Lohn. Ja? Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen oder geben wird. Nicht aber allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Paulus weiß, dass er den guten Kampf bis zum Schluss gekämpft hat. Und wenn er von der Krone der Gerechtigkeit oder besser übersetzt von dem Kranz spricht. Kranz bedeutet Gottes Anerkennung. Gott setzt den Kranz auf. Er gibt die Auszeichnung und Wertschätzung für uns. Ja, es wird dieser Tag kommen, wo du vor Gott stehst und Gott dich beurteilen wird, dein Leben, was du jetzt gerade führst, beurteilen wirst. Und er will und wird dir die Anerkennung und Wertschätzung für diesen guten Kampf geben wollen. Für dein Festhalten bis zum Schluss. Das Besondere hier ist, dass der Paulus sagt, nicht allein mir, sondern alle, die seine Erscheinung lieben. Und da merken wir, hier steht nicht alle, die den Lohn lieben, sondern die Erscheinung. Das heißt, die Person. Das Besondere ist nicht der Kranz, sondern der, der kommt und dir den Kranz aufsetzt. Jesus, die Begegnung mit Jesus ist das Besondere. Ich möchte euch da zum Schluss eine Geschichte erzählen, die das veranschaulicht. Es gab wohl im letzten Jahrhundert oder vorletzten auch schon einen Krieg in der Krim. Ja? Und da war ein Soldat, der für sein Heimatland kämpfte. Und er war dort und mit seinem Gewehr irgendwo verschanzt. Und als er dort lag im Schützengraben, da traf ihn eine Kugel in sein Bein, sodass sein Bein kaputt war. Und er blieb aber dran, er wollte dranbleiben, für sein Vaterland zu kämpfen. Und dann bekam er noch einen Schuss ins andere Bein. Ja? Und eigentlich war es aus. Es war aber in der Nähe irgendein Chirurg, der band das alles ab und so überlebte er. Und nach dem Krieg sollten die Soldaten geehrt werden. Und dann gab es dort in der Halle die Ehrenmedaille, ja, die man sich vorne abholen sollte. Und dann kam ein Soldat nach dem anderen und bekam die Ehrenmedaille. Und dann sah der König diesen Soldaten, aber der konnte nicht kommen, ja, weil beide Beine waren ab. Und dann kommt der König, nimmt die Medaille und er geht zu dem Soldaten hin und kommt ganz nah und fängt sie um. Die Ehre war nicht die Medaille, sondern dass der König zu ihm kam. Liebe Geschwister, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Dafür lohnt es sich dran zu bleiben bis zum Schluss. Amen.